Das allerletzte von der Konferenz kommt jetzt. Ich wollte mich mit euch ein bisschen unterhalten über die Microsoft und Open Source Community. Ich komme aus der Open Source Community seit Jahrzehnten, witziger leider eigentlich schon. Und meine Aufgabe ist hauptsächlich über JavaScript zu sprechen und mit JavaScript und Browsern und dem Web zu arbeiten. Und deswegen habe ich auch bei Microsoft angefangen, weil ich gemerkt habe, dass ich bei Mozilla alles erreicht habe, was ich erreichen wollte. Und dann habe ich mir überlegt, wo kann ich am meisten Sachen kaputt machen? Und dann kam Microsoft mir in den Sinn und wurde dann da interviewt, haben sie mich gefragt, was willst du hier machen? Und ich Internet Explorer töten. Und sie so, okay, das wollen wir auch machen und deswegen wollen wir dich einladen hier. Und deswegen bin ich bei Microsoft gekommen und habe gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und ich war dann sehr überrascht, dass ich nicht mal kämpfen musste. Ich wollte viel, dass Microsoft erstmal ein paar ältere Sachen nicht mehr macht und ich wollte, dass Microsoft viele Sachen als Open Source rausbringt. Witzigerweise hat das Microsoft schon geplant gehabt, bloß hatten sie noch nie vorher einen CEO, der das voll unterstützt hat und jetzt haben wir eben einen. Und in den 2 Jahren, wo ich jetzt hier bin, fast 2 Jahre, habe ich viel mehr rausgebracht als bei anderen Firmen und das fand ich sehr faszinierend, weil niemand hätte das von Microsoft erwartet. Allerdings waren die Entwickler schon seit Jahren auf Code gesessen, den sie rausbringen wollten, aber nicht bringen durften. Und jetzt auf einmal waren Leute wie ich da und meine ganze Abteilung wurde eigentlich gestartet und wir haben die Erlaubnis gehabt, die Software rauszubringen. Also heute werde ich nur jetzt kurz 4 Fragen beantworten. Was, warum, wer und was nun? Also eigentlich sind es 3 Wörter und 5 Wörter, aber egal. Das erste ist, was geht denn mit Microsoft ab von wegen Openness und so? Und das ist ein Quote, das kriege ich immer gesagt. Das fragen mich Leute immer so, was geht denn mit Microsoft ab mit Openness, ob ich alles wüsste. Und ich habe gerade versucht, eine Liste zu machen von allem, was wir diesen Jahr Open Source rausgebracht haben und ich habe es nicht fertig gebracht, weil ich irgendwie keine gefunden habe, die eine reine Liste ist. Also das war das Erste, was ich jetzt machen werde, wenn ich das nächste Mal nach Redmond komme, dass wir diese Liste irgendwo haben, weil es ganz schön ist anzugeben und nicht durch 300 verschiedene Press-Releases dich durcharbeiten zu müssen. Aber wir haben viel gemacht die letzten paar Jahre und es war sehr überraschend für mich. Und meistens waren es nicht nur Produkte, sondern auch andere Produkte in unsere eigenen Systeme reinzubringen. Also im letzten Jahr wurden viele Microsoft-Produkte als Open Source rausgegeben. Viele andere Produkte wurden plattformunabhängig umgeschrieben. Also auf einmal habe ich Outlook auf meinem Android gehabt oder auf meinem iOS-Device und ich so, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Und ich hätte nicht erwartet, dass es mein Android jedes Mal neu runterladen muss, aber das ist ein kleines Problem, das wir irgendwann lösen werden. Andere Plattformen als Windows und sind auf Azure kein Thema. Das war immer so das Ding. Leute wollten Azure nicht benutzen, weil sie keine Windows-Rechner haben wollen als ihre Server. Und ich bin auch ein Linux-Mensch, wenn es um meine Server geht. Und jetzt mit Azure auch kein Thema, Linux und PHP und sonst was auf Azure laufen zu lassen, weil am Anfang war es halt doch nur, du musst die Microsoft-Sachen auf Azure laufen lassen. Und was ich sehr interessant finde von der Kultur, von der Firma her, ist, dass unsere Trainings- und Recherchematerialien auch öffentlich erreichbar sind. Wir haben beispielsweise, alle 3 Monate müssen wir Training machen. Das kann Diversity-Training sein, das kann Bestechungstraining sein, also nicht wie man besticht, sondern dass man nicht bestochen wird. Und beispielsweise, wir haben eins, das ging um Unconscious Bias. Was für Vorurteile wir schon haben, von dem wir eigentlich gar nichts wissen. Und dieses Training ist unheimlich gut, um selbst rauszufinden, wie man ein besserer Mensch wird. Und dieses Training ist jetzt auch öffentlich erreichbar. Das kann auch jetzt jeder benutzen und nicht nur die Microsoft-Leute. Was ich sehr interessant fand in der ersten Version, bis ich den Bug gefeilt habe, da konnte man nämlich in den Developer-Tools die CSS umschalten. Da gab es dann einen Knopf, der die richtigen Antworten gezeigt hat. Das hat jemand einen Debugging-Mode eingebaut, den sie nicht mehr rausgenommen hatten. Das war sehr lustig. Naja, ist sehr lustig. Ich habe halt wenig Humor in meinem Leben. Die andere Frage, die ich viel von unseren älteren Kollegen bekomme, also nicht älteren, sondern Leuten, die längere Zeit bei Microsoft waren oder auch vielen Partnern bekomme, ist, warum macht Microsoft das eigentlich? Ihr seid doch schon diese tolle Multimillionen-Dollar-Firma. Warum macht ihr in diesem Open-Source-Kram rum, wo es eigentlich nur langhaarige Hippies gibt, die eigentlich gute Sachen machen wollen? Was habt ihr davon? Das war auch vorgestern eine Frage in dem Roundtable hier. Und ich habe das schon öfters in Mozilla beantworten müssen und in Yahoo auch, als ich in Yahoo Open Source Sachen gemacht habe. Es macht einfach Sinn, bei Open Source mitzumachen. Es macht einfach finanziell, kulturell und vor allem auch von der Innovation her um einiges Sinn, seine Daten rauszugeben. Ich habe das jetzt in diesen Slides vergessen anzusagen, aber das Allergrößte für mich, warum ich Open Source mache, ist, dass ich keinen schlechten Code verstecken kann. Alles, was ich Open Source rausgebe, muss gut geschrieben sein, weil jemand anderes damit umzugehen hat. Und es gibt nichts Besseres, als jemanden zu finden, der ein Sicherheitsloch in deinem Open Source System findet oder ein Qualitätsproblem in deinem Open Source findet. Und du lernst dann von anderen Leuten, die mit deinem Code arbeiten. Und das ist das Allerwichtigste, weil in meiner ganzen Karriere, wenn ich immer Systeme gesehen habe, die geschlossen waren, da konnte ganz viel schlechter Code versteckt werden, weil niemals jemand angeguckt hat. Diese Sachen, die man am Freitag Nachmittag einschickt, bevor man nach Hause geht und dann sagt, oh, die werde ich irgendwann mal wieder fixen und 5 Jahre später sind sie auch nicht gefixt, weil niemand nachgeguckt hat. Wenn das Ding auf GitHub ist, schauen es Leute am Montag an oder Samstagmittag und sagen so, hey, was hast du denn da gemacht? Okay, müssen wir reparieren. Also vor allem vom Finanziellen her leben wir in einer Post-Product-World. Keiner will vorab für Software bezahlen. Wir kaufen keine Software auf CDs und DVDs, die wir dann installieren und glücklich sind, wenn wir sie benutzen dürfen. Heutzutage wollen wir die Sachen schnell probieren, wieder wegnehmen, mal schnell einen Server aufsetzen, mal ausprobieren, wie man das installieren kann, ein Package haben, wo schon alles installiert ist für mich, ohne dass ich durch 8 Stunden Installationsvorgang gehen muss. Und das haben wir auch schon bemerkt, dass man mit einem Betriebssystem allein kein Geld machen kann. Mit Hardware allein auch wenig Geld machen kann. Deswegen, was wir im Cloud-Bereich machen und was wir dort an Geld reinbekommen, macht um einiges mehr Sinn und um einiges auch mehr zukunftsweisender. Und darum macht es auch keinen Sinn, diese Cloud nur auf einem Betriebssystem oder einem Browser oder sonst was runterzuschrauben. Und Entwickler wollen nicht in einem System arbeiten, sondern Auswahl haben. Viele Entwickler sind glücklich in Windows, andere Entwickler sind glücklich in OS X, andere sind glücklich in Linux. Andere wollten Solaris, aber das geht jetzt nicht mehr seit 2 Tagen oder so. Aber die Leute wollen nicht, dass du sagst, du brauchst das und musst das installieren, bevor du was machen darfst. Während Microsoft angefangen hat, auch andere Sachen zu unterstützen, haben wir viel mehr Leute bekommen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die vorher sich nie einen Windows-Rechner angeguckt hätten. Und das war ich vor 3 Jahren auch. Ich weiß so, warum soll ich das Ding machen, wenn mein Linux-Server und mein Mac läuft? Und das richtig Gute beim Open Source ist natürlich, Mitarbeiter einstellen, die das Produkt schon kennen, spart viel Zeit und Geld. Bei Yahoo haben wir damals die YUI-Library entwickelt, wo ich mit dran gearbeitet habe, weil wir wollten, dass wir Neuentwickler, JavaScript-Entwickler aus der Community rausholen können, einstellen können und da müssen wir nicht die ersten 3 Monate ihnen erstmal beibringen, wie wir programmieren, weil sie schon wussten. Die wussten schon, wie diese Systeme funktionieren. Und da ist Open Source halt richtig gut, um Geld zu sparen in jeder Firma, weil man von vornherein schon Experten einstellt, ohne dass man die noch zu Experten machen muss die ersten paar Monate. Und das Schöne an Open Source natürlich auch, ich sehe nicht nur, wie gut dein Code ist, weil wenn ich auf GitHub gehe, sehe ich auch, wie du dich mit anderen Leuten unterhältst, wie du mit Kritik umgehst, wie du mit Code umgehst, der nicht so ist, wie du haben willst. Und dann merke ich dann auch, wie weit du in einem Team arbeiten kannst oder wie weit du dann doch so eine Diva bist, die ich in die Ecke setzen muss, viel Geld geben muss und dann hoffentlich der Code noch 2 Jahre später läuft, wenn der Mensch weggegangen ist nachher. Open Source und Creative Commons Projekte machen eine Firma zu einer Inhaltsquelle, nicht zu was man verkaufen muss. Microsoft war immer so, okay, ich brauche Geld, um mit Microsoft zu sprechen. Ich muss schon eine große Firma sein, um mit Microsoft zu sprechen. Da unsere Design Guidelines, die Inclusive Design Guidelines, die viel über Barrierefreiheit gehen, sind als Creative Commons PDF auch runterladbar. Die haben dann auch so Sachen drin wie User Testing Szenarios, mit denen man dann mit seinen Kunden mehr barrierefreie Programme verwenden kann. Und die Leute benutzen das, remixen es und packen es woanders rein. Das hat dann Microsoft als Namen mit drin, ohne dass sie bezahlen mussten. Und das war für mich immer das Wichtigste mit meinen eigenen Sachen, meine ganzen Slides und sonst was gebe ich auch kostenlos raus und meine Artikel gebe ich kostenlos raus und Menschen übersetzen die dann für mich, ohne dass ich bezahlen müsste. Wenn ich meine Artikel Geld verlangen würde, würden auch Leute Geld verlangen für die Übersetzung. Mitarbeiter lieben es, ihre Arbeit mitnehmen zu können, auch wenn sie keine Lust mehr auf die Firma haben. Ich finde es toll, dass ich YUI damals meine Arbeit, die ich da reingesteckt habe, jetzt noch erreichbar ist auf GitHub, obwohl ich nicht mehr bei Yahoo arbeite. Alles, was ich bei Firefox OS reingesteckt habe, war zwar finanziell kein Erfolg, aber vieles ist davon in den HTML5-Standard reingegangen, das jetzt andere Browser auch unterstützen. Und das ist halt schön sowas, wenn ich meine Arbeit mitnehmen kann. Früher haben wir immer am letzten Tag CDs gebrannt von den ganzen Webseiten, die wir in der Seite gebaut haben, weil die 2 Wochen später anders aussehen, weil wir sie in unserem Lebenslauf nicht einbinden konnten. Bei Open Source hast du diese Sache und kannst es auch rückgängig machen, wenn du willst. Und es ist viel einfacher, an einem Produkt teilzunehmen, anstatt ein neues zu entwickeln. Als neuer Entwickler, der jetzt gerade auf den Markt geht, werde ich kein React erfinden, werde ich kein Webpack erfinden oder gerade mal hier bei Android schreiben, was am Nachmittag oder so. Aber ich kann bei Android mitarbeiten, ich kann bei Visual Studio Code mitarbeiten, ich kann an einem großen Projekt mitarbeiten und schon lernen, wie professionelle Entwickler arbeiten, indem ich einen Bug fixe oder was übersetze oder in dem Programm teilnehme. Und es gibt einfach ein gutes Beispiel und es ist schön, dass fast jede Firma jetzt mittlerweile auch versteht, dass Sachen kostenlos oder als Open rausgeben mal Sinn macht. Heute, gestern ist ausgekommen, dass jetzt die AI-Research von Apple auch an Universitäten kostenfrei weitergegeben wird und das war bei Apple noch nie so. Und da hat Microsoft mit angefangen, dann hat Facebook seine ganzen Deep-Learning-Sachen rausgebracht, IBM Watson hat in seinem Bluemix-Programm ein paar Sachen drin gehabt und jetzt hat Apple auch gesagt, okay, wir müssen das machen, weil sonst verlieren wir die ganzen Researcher, die für uns arbeiten, weil die anderen bezahlen genauso viel. Wo bin ich? Bin ich bei einer Firma, die alles von mir wegnimmt oder bin ich bei einer Firma, die mir es auch erlaubt, Veröffentlichung meinen Namen in irgendwelche Universitäts-White Papers reinzukriegen? So, wer in Microsoft macht was gut und was läuft gut? Das ist immer die beste Frage. Ich könnte hier erklären, wie man Open Source rausbringt, aber es macht viel mehr Spaß zu zeigen, welche Produkte ihr anschauen könnt, wo das Team das auch richtig macht. Als allererstes ist Microsoft Edge. Das ist für mich so ein webfreundlicher Browser mit offener Information und sichtbarem Team. Also genau das, was Internet Explorer nicht war. Also vollkommen umgedreht. Und es wäre sehr interessant, beispielsweise der Status von Microsoft Edge. Was kann Microsoft jetzt schon und was wird kommen? Welche Funktionalität gibt es im Edge schon und welche wird gerade gebaut oder welche haben wir gesagt, warum wir sie nicht unterstützen? Mit einer Erklärung, warum sie nicht unterstützt wird, ist in diesem offenen Tracker drin. Und den kann man nachgucken und sobald jemand sagt, aber Edge kann doch das nicht, kannst du ihn dahin schicken und guck, wir haben es doch. Funktioniert doch. Nur weil du auf dem Mac bist und noch nie Edge angeguckt hast, ist noch lange kein Grund, dass du sagen sollst, es ist kaputt in dem Browser. Wir haben den Status öffentlich gemacht, dass Leute immer sehen können, was passiert. Und man kann auch sagen, dass man die Sachen machen will, dass neue Funktionalität drin sein soll. Es gibt einen Issue-Tracker und es gibt natürlich auch einen Tracker für neue Features. Und da ist immer sehr interessant, dass das Team ganz schnell auch antwortet, wenn es da Probleme gibt. Interessant auch dieses View on GitHub, also diese Webseite, die diesen Status baut, die gibt es auch auf GitHub zu holen. Und den Datensatz selbst gibt es auch als JSON-Object auf GitHub. Also du musst nicht zu der Seite gehen, um diese Informationen zu bekommen. Wenn du eine Option in IDE baust oder einen Editor baust oder eine Webseite baut, die über Status von verschiedenen Browsern geht, kannst du diesen Datensatz verwenden. Und vorletzte Woche hat Google ein Bug-Tracker rausgebracht für alle Browser und da haben sie diese Daten einfach eingebunden und die mussten nicht irgendwelche Wikis scrapen oder Informationen selbst eintippen, die dann veraltet wird. Die Daten sind immer neu und immer frisch für Google und ihrem Produkt auch jetzt da drin und da ist ein Open-Source-Version ist mit einer Lizenz, wo sie es benutzen können, keinerlei Probleme. CanIUse.com ist eine Webseite, die auch zeigt, welcher Browser was unterstützt und die haben auch eine API, die haben auch ein REST-API, wo du diese Daten bekommen kannst. Deswegen kannst du sogar in die CLI gehen und nachschauen, welcher Browser was unterstützt. Die Versionsinformation ist auch jedes Mal neu. Jedes Mal, wenn eine neue Version von Edge rauskommt, kannst du danach gucken, welche Version es ist, was die neuen Sachen in der Version sind, was kaputt ist, was rausgenommen wurde. Und das war auch immer sehr, sehr wichtig. Als ich als Webentwickler angefangen habe, waren alle Browser schwarze Löcher. Ich habe keine Ahnung gehabt, was da funktioniert. Ich musste hoffen, dass irgendwann mal was kommt. Heutzutage wissen wir ganz genau, welche Version rauskommt. Und Mozilla hat damit als Erster angefangen. Chromium ist da auch richtig gut drin. Opera war auch sehr gut drin. Brave hat jetzt auch ein paar Sachen. Aber jetzt haben wir auch endlich auch im Microsoft-Browser diese Versionsinformation öffentlich da. Wir haben einen Issue-Tracker, der offen ist, also können anstatt in ein total abgefahrenes, ehemaliges, was weiß ich, SharePoint-System, in dem man damals die Issues eingeben musste, das nur für Partner da war, kann jetzt jeder einen Fehler finden im Edge und sagen, hier ist das, ist kaputt, hier ist es, warum es kaputt ist. Und das ist ziemlich wichtig, dass man einfache Systeme den Menschen gibt, anstatt zu sagen, okay, du musst halt dann doch jetzt mal hier in diesem SVN-Repository gehen oder ClearCase oder Visual Source Safe oder was immer und dann kannst du dann dort deine Issues eingeben. Je einfacher es ist, für Menschen zu sagen, das, was kaputt an deinem Produkt ist, desto einfacher wird es für dich, dieses Produkt auch weiter benutzen zu können. Wir haben das ganz auf die Spitze getrieben mit Edgebug in Twitter. Man kann also bei Twitter sagen, okay, wir haben hier ein Problem, dann habe ich ein JS-Bin oder ein JS-Fiddle oder ein CodePen oder was weiß ich, wo ich eine Seite habe, wo es zeigt, wo das Problem ist und dann den Hashtag EdgeBug und das wird automatisch dann im Issue-Tracker als eine Issue angesetzt. Ich muss also gar nicht zu der Seite gehen, sondern ich kann von Twitter kann ich Bugs dem Edge schicken. Chrome hat jetzt auch überlegt, das einzubauen, Firefox wollen es auch übernehmen. Die Funktionalität ist eigentlich ziemlich einfach, es ist ein Node.js-Server im Hintergrund laufen, der auf EdgeBug guckt und den wir wahrscheinlich Open Source, dass die Leute es benutzen können. Das ist absolut genial, was wir da am ersten Tag, als es rauskam, was wir an Bugs bekommen haben für Leute, die niemals ein anderes System benutzen würden. Die sind ja, aber ich habe mal 10 Sekunden auf Twitter, da kann ich mal schnell einen Bug dem Browser geben. Natürlich hat Microsoft Edge auch ihr eigenes Summit, weil jeder Browser das heutzutage hat. Und das hatten wir mit Internet Explorer halt nie in der Öffentlichkeit. Wir hatten immer diese Partnerprogramme, wo Leute dann sehen konnten oder bei Bild muss man 2 Jahre warten, bis was rauskam. Und das Microsoft Web Summit war ziemlich genial, weil wir hatten auch Leute von Google dort, die Vorträge gehalten haben, Leute von Firefox, die die Vorträge gehalten haben, Leute von Apple, die zu Hause geblieben sind. Aber das war halt schön, eine Sache zu sehen, dass wir nicht nur gesagt haben, das ist Edge, sondern wir haben uns dann über Webstandards unterhalten und Interoperabilität mit anderen Browsern und solche Sachen. Die Sichtbarkeit vom Microsoft Edge Team war was, was ziemlich nicht am Anfang nicht so einfach war, aber das habe ich von vornherein genervt, die Leute zu sagen, es geht nicht nur, dass ich als auf Konferenzen bin, als Microsoft-Mensch, der nicht direkt am Edge die ganze Zeit arbeitet. Irgendwann müssen auch die Entwickler vom Edge auf Konferenzen sein, gerade wenn es darum geht, auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen mit anderen Browsern zu sitzen. Und das Team hat es auch ganz gut jetzt übernommen und wir haben jetzt einige Leute, die jetzt auch wie ich unterwegs sind, aber sie haben noch ein soziales Leben, nicht so wie ich. So, das Edge-Team nimmt an offenen Konferenzen und Konferenzen der Konkurrenz teil. Das Chrome Summit war jetzt vor 2 Monaten und da war der eine Kollege, Patrick Kettner, hat da einen Vortrag gehalten über PWAs, also Progressive Web Apps und was es für Edge bedeutet, was es für Microsoft bedeutet. War ein sehr, sehr, sehr schöner Vortrag und auch schön zu sehen, dass Google ihn eingeladen hat und nicht nur die Google-Show daraus gemacht hat, weil jeder Softwareentwickler heutzutage auch merkt, sich hinzustellen und sagen, ich bin der Tollste, geht einfach nicht mehr. Apple kann es, aber sonst kann es keiner mehr. Alle anderen laden Konkurrenz auch ein, weil dann wirkst du auch nicht so arrogant und du wirkst auch nicht so, du gibst auch zu, dass deine Kollegen was anderes Gutes machen. Ich finde, als Deutscher finde ich es ganz schlimm, wenn ich in Amerika bin und die ganze Werbung geht darum, unsere Konkurrenz ist schlecht und wir sind so toll. Das sollte ich als Endnutzer mir selbst auswählen. Das will ich nicht in der Werbung sehen. Das ist ziemlich, ziemlich billig, sowas zu machen. Anfragen per Stack Overflow, Twitter und so weiter werden direkt beantwortet. Das ist wichtig, dass Leute, die wirklich in der Open-Source-Welt leben wollen, auch wirklich im Internet unterwegs sind und auch die Fragen beantworten, wo sie entstehen und nicht warten, bis eine E-Mail reinkommt oder sonst was. Weil sonst gibt es so eine Orgie von Halbwissen und Fanboy-Gelaber, die, anstatt dass die Information da reinkommt. Immer hinstellen und faktisch bleiben. Wenn es sehr emotional wird, einfach Fakten hinschicken, bis sie aufhören, emotional zu sein. Das ist super wichtig. So bei Fanboys einzusteigen, ist es ziemlich schwer. Ich habe mich total darauf vorbereitet, als ich von Mozilla zu Microsoft gegangen bin, dass Leute mich wirklich steinigen würden, weil ich ja, oh mein Gott, die Bruderschaft des Open Source hintergelassen habe und in den Death Star eingestiegen bin. Aber kam nicht, weil ich habe es von vornherein erklärt, ich gehe dorthin, weil das die letzte Bastion ist, wo wir noch nicht gehört werden und wir wurden damals schon gehört, wir haben es noch nicht gewusst, weil es noch nicht öffentlich war und es war echt schön zu sehen, dass das funktioniert hat. Und jeder im Team bloggt, schreibt und hat seine eigene Online-Präsenz und das ist nicht nur, dass die auf dem MSDN-Blog Sachen rausbringen, sondern die haben auch ihre eigenen Sachen, die dürfen auch ihre eigenen Slide-Decks designen und solche Sachen, da gibt es kein Problem mehr heutzutage in der Firma hier, das finde ich sehr schön. Das Web-DevRel-Team, Interop-Team, wo ich ein Mitglied von bin, wir arbeiten hauptsächlich dafür, dass die ganzen Browser nebeneinander arbeiten können und wir arbeiten mit Leuten, dass sie eben ihre Sachen für Edge auch reparieren können oder eben nicht erwarten, dass alles Chrome ist. Und wir arbeiten viel auch mit anderen Browser-Herstellern zu sagen, okay, das kommt bei uns raus, das kommt bei euch raus, machen wir bitte keine Marketing nebeneinander. Diese Internet Explorer 9 hat diese ganzen tollen Webseiten, dass er der schnellste Browser von allen ist. Und den gab es nur auf einem Betriebssystem. Natürlich war er schneller als die anderen, weil die anderen alle anderen Betriebssysteme auch unterstützen müssten. Das Allerbeste war damals, das kam auch mal im Interview vor, da gab es mal so ein Partikelsystem in Internet Explorer 9. Das war so für St. Patrick's Day. Da waren so Mushrooms, und Shamrocks, die so rumgeflogen sind. Und das war bei IE9 fünfmal schneller als bei allen anderen Browsern. Und ich so, das kann ja gar nicht angehen, da ist was falsch gelaufen. Und ich habe dann den Code angeguckt, da war im Hintergrund war so ein Gradient, der von FFF bis EEE gegangen ist. Also der war nicht sichtbar für das normale Auge. Und jede Sekunde wurde der einmal umgedreht. Also das kann nicht sein, dass das Design ist. Da ist irgendwas, und es hieß irgendwie Gradient Flip or something, hieß die Version. Na, damals hatte Internet Explorer, war der einzige Browser, der CSS Gradients gecached hat. Alle anderen haben die immer neu berechnet. Deswegen war der Rechner um einiges schneller als alle anderen. Und ich habe dann das war auch noch eine globale Funktion. Ich habe dann einfach überschrieben und dann mit Firefox gezeigt, wie schnell er ist. Und dann hat Microsoft mich angemeldet und Danke gesagt und leider gesagt, dass da was falsch gelaufen ist. Und dann ist die Seite verschwunden irgendwie. Aber kam in meinem Interview auf, und das ist halt das Schöne an Open Source, du kannst im Web nichts verstecken, solche Sachen. Ich meine, wenn ich so einen Job kriegen würde, ich würde den ersten nicht machen, aber wenn ich einen kriegen würde und wahnsinnig viel Geld, dann hätte ich das JavaScript doch in einem PNG versteckt oder sonst was, oder ich hätte es irgendwo anders genannt und nicht so Gradient-Switcher. Ich meine, auffälliger geht es wirklich nicht mehr. Also unsere Aufgabe ist, Entwicklern zu helfen, Produkte zu erstellen, die auf genutzten Standards basieren und nicht so auf den Standards, die jetzt jeder haben will, die gerade Google vorgestellt hat gestern, und dann werden wir gefragt, warum haben wir es noch nicht, sondern wirklich die Standards, die auch Sinn machen und die erlauben, sichere Software zu schreiben, die sich nicht verändern wird. Wir hatten dieses Problem über die Jahre hinweg, dass wir diese WebKit-Prefixes hatten und MS-Prefixes und Opera-Prefixes. Das Web ist voller Unfug, der eigentlich nicht mehr funktioniert, weil es alles experimentelle Software war und experimentelle Implementierungen. Und wir haben jetzt gesagt, okay, wir müssen jetzt langsam anfangen, das Web aufzuräumen. Wir haben aufgehört, unsere Plattform als die beste anzugeben. IE ist in Edge, sagt nie, dass er der beste Browser ist. Gut, die Batterie-Sache, die die Marketingabteilung gemacht hat, aber haben nichts mit zu tun gehabt. Aber wir stehen da und sagen, okay, wir sind ein Browser, die anderen Browser sind auch toll. Entscheidet doch selbst. Ich finde diese Benchmarks ziemlich nervig mittlerweile. Weil was ich will, ist, dass die nächste Version von Edge schneller ist als die jetzige Version von Edge. Das ist das Allerwichtigste. Alles andere ist eigentlich ziemlich unnötig für mich. Wir bieten Fakten, Daten und Informationen darüber, was Bing im Web sieht und welche Technologien wirklich verwendet werden. Das ist sehr interessant zu sehen, weil wenn man so in dieser Bubble drin ist und alles übers Netz weiß, denkt man, oh, diese Funktionalität benutzt jeder. Und dann schaust du mal 1,2 Trillionen Webseiten an, wie viele es wirklich verwendet haben, und du so, nee, nicht wirklich. Alle Funktionalität, die du hast, die total falsch im Web ist, die werden von diesen Seiten benutzt. Aber die Sachen, die du sehen willst, nicht unbedingt. Diese Datensätze sind auch offen. Es gibt dieses CSS-Usage und den API-Catalog, wo ich eingeben kann eine API, und dann sehe ich, welcher Browser in welcher Version die unterstützt hat und wie sich es über die Zeit hinweg auch geändert hat, mit echter schöner Visualisierung. Und die sind auch downloadbar, dass man sie auch anders einbinden kann, wo man sie selbst gucken kann. Und Google benutzen die jetzt oft in ihren Slide-Decks, und Opera haben sie oft in ihren Slide-Decks auch benutzt als Beispiel. Guck, wir haben recht, weil Microsoft das auch gesagt hat. Wir helfen Entwicklern, den Sprung auf Windows zu machen. Das ist sehr interessant derzeit, weil im Endeffekt wollen wir dann auch sehen, was Leute von den Windows-Sachen halten. Und es ist ziemlich schwierig, jemanden von Mac, der ganz toll in dieser kleinen Bubble ist, auf Windows umzubringen. Aber jetzt, da wir die neue coole Hardware haben, ist es interessanter geworden. Wir haben also Loaner-Projekte, wir unterstützen auch teilweise Leute mit Hardware und sagen, probier es halt mal aus oder komm mal vorbei und zeig uns mal deine ganzen Probleme. Und dann zeigen wir, dass das eigentlich schon in Windows gelöst ist, du hast noch nie geguckt. Witzigerweise. Das ist immer, oh, bei meinem Mac kann ich so toll die Windows hin und her schieben. Und ich so, ja, mit Windows kann ich das mit den drei Tasten machen. Oh, cool. Hat niemals jemand nachgeguckt, ne? Wir geben Vorabinformationen zu wichtigen OSS-Influencers, also bei großen Konferenzen, wenn wir diese NDA-Sachen haben, bei Build beispielsweise, hatten wir 5 Leute eingeladen, die dann vorbeigelaufen sind und durften auch mit den ganzen Leuten sich unterhalten, und ich musste dann wieder raus, weil ich nicht im Gebäude sein durfte, warum weiß ich auch nicht. Es war wegen Lizenzen, nicht wegen mir selbst. Es war irgendwie was anderes. Aber es war interessant zu sehen, dass sobald man Leuten einen Zugang gibt, die auch dann ganz gute Informationen rausbringen dadurch. Wir achten darauf, dass Produkte nicht nur einen Browser unterstützen. Also ich arbeite viel mit Partnern zusammen, die in Edge kaputt sind. Also nicht die Partner, sondern ihre Webseiten. Und was man machen kann, um das zu reparieren. Wix war jetzt ein großes Beispiel, dieser What You See is What You Get Webseitengenerator. Da ging der Generator ging in in Edge nicht. Und es waren wir 2 Tage in Israel, sich hingesetzt, mit denen Fragen gestellt, neue Builds gegeben und schon ist das Ding repariert. Wir helfen Partnern, ihre Produkte zu testen und zu reparieren. Und das Testen ist meistens die Schwierigkeit, weil Leute eben keine Windows-Maschinen schnell mal hochfahren wollen. Obwohl es witzig ist, ein VM von einer Windows-Maschine zu machen, ist viel einfacher als ein VM von einem Mac zu machen. Aber die meisten Leute im Webbereich benutzen halt Macs derzeit. Die Leute, die wir erreichen und die ganz toll sind. Die meisten Leute benutzen keine Macs, aber das sind halt die, die nicht bloggen oder die keine Zeit für Twitter haben. Visual Studio Code ist ein Open Source Editor ohne den Babyspeck und ist eine Einstiegsdroge zu Git und ein Debugger für alle. Was bedeutet das? Es ist ein Lightweight Editor, der wirklich auf allen Plattformen läuft, der nicht Visual Studio ist, sondern eher sich so wie Atom oder Sublime Text ansieht, aber die Funktionalität von Visual Studio wie IntelliSense und solche Sachen drin hat. Also ich bin von Sublime Text auf Visual Studio Code umgestiegen, auch auf meiner Windows-Maschine natürlich, aber auf die Mac auch, weil es einfach, das Ding hat, braucht weniger Platz auf dem Rechner, das Ding braucht weniger RAM und macht alles, was ich als von einem Editor erwarte. Ich bin kein IDE-User. Meistens bin ich bei IDEs total überfordert, wenn ich die Dinge angucke. Ich schreibe JavaScript. Ne? Und man sieht auch hier, dass das meiste, was bei Visual Studio reinkam, dann Extensions waren von anderen Sprachen, die wir nie unterstützt haben, aber die Leute für uns geschrieben haben, weil der Editor selbst auch Open Source ist. Also der Editor ist eine leichtgewichtige Arbeitsumgebung für Entwickler, basiert auf Open Source Projekten und Technologien von Google und GitHub. Da ist die JavaScript-Engine von Google drin und das Packaging-System von GitHub, Electron, das wir dann jetzt auch durch ChuckRockHor teilweise mit ersetzen werden. Aber es ist halt schon klasse, dass wir eigentlich nur andere Leute Software gemacht haben, unsere schönen Sachen von Visual Studio in ein anderes System reingebracht haben, anstatt alles nochmal neu zu schreiben und den Leuten zu sagen. Das war auch viel einfacher dadurch, Leute dazu zu kriegen, das auszuprobieren. Wenn wir gesagt hätten, hier ist ein neuer Microsoft-Editor, whatever. You know, hier ist ein Microsoft-Editor, der genauso ist wie Atom, aber schneller und kleiner und kann auch dieses IntelliSense noch. Okay, dann probiere ich das Ding mal aus. Und ich muss mich nicht einschreiben mit einer E-Mail und MVP-Partner werden oder sonst was, bevor ich das Ding ausprobieren kann. Der Editor selbst ist in TypeScript geschrieben, erweiterbar und kompatibel mit anderen Umgebungen. Also die Add-ons, die Plugins, die in dem Editor drin sind, sind auch kompatibel mit anderen Plugins. Und wir haben auch Scripts geschrieben, wie man beispielsweise jetzt ein TextMate-Plugin in Visual Studio Code-Plugin umwandeln kann, ohne dass Leute nochmal was neue APIs lernen müssen oder sonst was. Es ist sehr witzig, TypeScript in einen Editor zu schreiben, der in TypeScript geschrieben ist. Vor allem, wenn du selbst am Editor arbeitest. Du hast also dein Visual Studio Code offen, dein CLI offen und den, der sich immer neu startet, wenn du am Visual Studio Code selbst arbeitest. Es ist sehr verwirrend, aber sehr schön auch zu sehen, so Inception-mäßig. Integriert mit GitHub, und das ist sehr genial. Du kannst also GitHub nur auf der Sidepane haben und sobald du was geändert hast, kannst du dann deinen Comment eingeben und mit GitHub wird es automatisch dann hochgeschickt, ohne dass du groß GitHub auf der Command-Line erstmal lernen musst. Im Endeffekt, GitHub auf Command-Line oder Git auf Command-Line ist absolut genial und irgendwann musst du es lernen, aber wenn ich jetzt beispielsweise Kurse halte, wo ich Leuten nur HTML und JavaScript und CSS beibringen will und trotzdem GitHub-Integration machen will, nehme ich Visual Studio Code, weil dann muss ich die Command-Line von Unix nicht erklären. Und das ist um einiges einfacher für Leute. Der Debugger ist auch selbst im Editor drin, also ich muss nicht unbedingt wissen, wie Chrome-Debugging-Tools oder F12 oder Microsofts Debugging-Tools funktionieren, Mozilla's Developer-Tools funktionieren, sondern ich kann eben meine Stop-Points oder meine Breakpoints im JavaScript im Editor setzen und wenn was falsch läuft im Browser, kommt es im Editor zurück und zeigt mir, was gerade gelaufen ist. Ich habe meine Call-Stacks und alles da drin. Also nicht so ganz toll, wie ich es im Visual Studio habe, aber besser als in allen anderen Leicht-Editoren, die ich vorher benutzt habe. Der Source-Code ist auf GitHub, also ich muss nicht unbedingt mich einschreiben, ich kann das Ding runterladen und ausprobieren, kann es auch selbst mir bilden, ohne dass ich es runterladen muss. Plattformunabhängig, also Java, Linux, OS X und Windows. Und das ist halt unheimlich wichtig, weil dadurch kann man halt sagen, probiert es halt einfach mal aus und nicht so, jetzt installiert euch doch mal eine Windows-VM und dann probiert es halt mal aus. Kleiner Schritt dazwischen, ne? Auch als Monaco im Web verwendbar. Also Monaco ist kann man jetzt ein Eingabefeld in einer Webseite zu einem Editor machen, indem man einfach diese Monaco Library installiert, die von Visual Studio Code kommt. Das habe ich jetzt beispielsweise mit Cloudinary und anderen Leuten gearbeitet. Die wollen jetzt ihre API als Testversion ins Web bringen, dass man so eine Live-Ding hat, und die benutzen jetzt Monaco. Die haben angefangen, ihren eigenen zu schreiben. Dann haben sie Ace ausprobiert und CodeMirror ausprobiert. Das hat nicht so gewollt, was sie haben. Weil das Schöne ist eben im Visual Studio Code, hast du auch diese IntelliSense drin. Das heißt, wenn du deine API dem Ding übergibst, macht er Autocomplete für deine Methods, was halt für jemanden, der eine API-Dokumentation online stellen will, unheimlich gut ist. Sehr genial ist, was mein Kollege Kenneth Auchenberg jetzt rausgebracht hat, dieses Nirvana-Debugging. Also was Visual Studio Code schon hat, ist dieses Time-Travel-Debugging, wo ich vor- und rückgehen kann in meinen Breakpoints, was schon ziemlich genial ist. Aber was das jetzt macht, ist, dass ich gleichzeitig im Editor, ohne dass ich woanders hingehen muss, in Chrome debuggen kann und in Node Server-Side debuggen kann, ohne dass ich hin und her springen muss zwischen den beiden Umgebungen. Und das ist wirklich interessant, dass wir eben Chrome über diesen Chrome-Debugger-Add-on für Visual Studio Code da eingehen konnten. Das mal angucken ist sehr interessant. Und das ist sehr wichtig, dass anstatt zu sagen, wir wissen nicht, was in Chrome oder Node abgeht, haben wir angefangen zu sagen, okay, wir arbeiten mit denen zusammen und machen Debugger-Tools für Dinge, die wir gar nicht haben. Und das Chrome-Team war super glücklich, als das Ding rauskam. In Chrome, also im Chrome-Team in Google Drive, derzeit benutzt jeder Visual Studio Code. Bei jedem Vortrag von Google siehst du jetzt Visual Studio Code auf der Bühne, und das ist halt ziemlich cool. Chakra Core ist unsere Open Source JavaScript Engine und ein Monopolsprenger. Das ist übrigens das offizielle Logo für JavaScript, weil JavaScript ist so. Das ist einfach das Tollste, was es gibt. Eine Regenbogenkatze. Chakra Core ist die Open Source Variante von Chakra, was die JavaScript Engine von Edge ist, also die Standalone JavaScript Engine, die den Browser nicht braucht. Ich kann die also selbst in meine Software einbinden und sonst was. Ist plattformunabhängig, läuft also jetzt auch auf macOS, auf Linux und auf Windows, am Anfang nur auf Windows. Ist schnell, klein und neu. Ist Node-kompatibel, also wir haben eine Version dafür für Node gemacht, wenn du eben auf serverseitiger Art und Weise nicht nur V8 benutzen willst, sondern auch eine andere JavaScript-Engine, ist jetzt kompatibel. Und die ist einbindbar in deine eigene Software. Du kannst also, wenn du JavaScript-Engine brauchst, um eine gebundelte Applikation zu schreiben, kannst du Chakra Core nehmen. Und wir haben herausgefunden, dass V8, die JavaScript-Engine, die in Node eingebaut ist, nicht unbedingt standardkonform ist mit dem ES 2015, ES 2016, 17 Standard, sondern ihre eigenen Extensions dafür auch gemacht hat. Und deswegen haben wir so eine VH-Shim auch gebaut, dass Leute, die sich darauf verlassen, dann andere Funktionalität von Chakra Core bekommen. Anstatt die Welt anzumeckern und zu sagen, ihr macht alles falsch, haben wir dann gesagt, okay, Leute benutzen schon, es ist schon live draußen, dann sollten wir vielleicht denen helfen, dass sie auch Chakra Core verwenden können. Und das ist das Interessante bei Chakra Core. Wenn ihr wirklich überlegt, eine Software auf GitHub rauszubringen, schaut euch, was Chakra Core machen. Die haben wirklich eine perfekte GitHub-Präsenz. Die antworten Issues sehr nett und sehr schnell. Die haben eine sehr geniale, hier sind drei Schritte, wie du anfangen kannst mit Chakra Core. Hier ist, wie du es installieren kannst. Die beantworten Anfragen mit sehr viel Geduld. Das Team macht echt einen ganz guten Job. Visual Studio Code, auch super geile GitHub-Präsenz. Besser als einiges, was ich habe oder was ich vorher mitgearbeitet habe. Das sind sehr, sehr Leute, die sehr, sehr viel Geduld haben. Wir haben jetzt mit der Node.js Foundation gearbeitet, dass wir eben Chakra Core angefangen haben als VM-Neutrality, weil eben zu viele Leute sich auf V8 verlassen in Node als einzige Engine. Und das ist halt gefährlich, wie wir uns damals auch auf einen Browser verlassen haben, dass alles in Internet Explorer 6 läuft und niemals sich was ändern wird. Mehrere VMs zur Auswahl zu haben, je nachdem, was du baust, IoT-Sachen oder große Serverfarmen, ist wirklich interessant zu sehen. Deswegen haben wir jetzt sehr darauf auch mit der Foundation gearbeitet, dass die Message immer ist, hey, Chakra Core ist eine Option, und ich hoffe, dass noch was von Mozilla demnächst kommt, was die dritte Option sein wird. TypeScript ist eine Übergangssprache für JavaScript-Verweigerer. ist eine Skalierbarkeitshilfe und ein Transpiler. TypeScript war das allererste, was wir eigentlich groß Open Source in dieser neuen Welle von Sachen rausgebracht haben. Und ich habe es immer angeguckt und ich so, was ist denn das? Das ist ja whatever. Aber dann habe ich mich mit Leuten unterhalten, die wirklich auch JavaScript nicht unbedingt mögen, weil es so unverquer ist und sonst was. Und für die ist halt TypeScript absolut perfekt, weil du hast Typen, du hast Klassen, du hast die ganzen Sachen, die wir erwarten von den tollen Sprachen, mit denen wir normalerweise arbeiten. Also ist JavaScript at scales, ist JavaScript mit allem, was der moderne Java C-Sharp-Mensch immer haben wollte, aber den JavaScript nie bekommen hat, weil Running Systems Changing ist natürlich immer ein Problem. Also TypeScript ist so eine Metasprache, die in JavaScript geschrieben ist und so JavaScript sich umwandelt, aber man hat seine Klassen, man hat seine Typen und man hat auch die Vorteile von Typen, die eben von wegen Memory Consumption dann um einiges weniger haben, als was eine nicht typfreie Version gewesen wäre. Es wird sehr gerne von anderen verwendet. Angular 2 hat jetzt TypeScript, hat jetzt kein CoffeeScript mehr. Und Dojo, die Dojo Foundation, sind super glücklich mit dem, was sie mit TypeScript gemacht haben. Wenn man nachlesen will, wie für einen Library-Hersteller TypeScript einen Unterschied gemacht hat, das Dojo-Blog ist richtig gut dafür. Dylan Sheeman, guter Freund von mir, absolut genialer Mensch und einer der besten Entwickler, die ich kenne, ist super glücklich mit TypeScript. Meistens verstehe ich mich nicht, was er sagt, aber er ist glücklich damit, ist schon mal ganz gut. Es ist nicht nur eine Sprache, sondern es ist auch eine Transpilation. Du kannst also neuere JavaScript-Versionen benutzen und dadurch mit TypeScript für ältere Browser auch zugänglich machen, was normalerweise Leute mit Babel oder Babel oder wie immer es ausspricht machen oder mit Webpack und 10.000 anderen Dingen. Es ist ziemlich einfach, mit TypeScript zu machen. Und es war von Anfang an Open Source. Das war eine der ersten Sachen, wo wir gesagt haben, hey, bringen wir raus und fertig. Nicht nur für Freunde und Familie, sondern für alle. So, das war's, was wir gemacht haben, das ist, was ihr euch angucken könnt, wo Microsoft echt gute Arbeit geleistet hat, mit der Open-Source-Community zu arbeiten. Also was kommt als nächstes? Wie könnt ihr helfen? Ich höre nicht hier auf, ohne euch Hausaufgabe zu geben, weil ich habe auch dafür gearbeitet. Als allererstes will ich mehr Präsenz sehen von den Microsoft-Liebhabern oder Liebhabern, den Microsoft, Deutsch ist schwer, die Leute, die Microsoft gut finden, die eben Präsenz auch haben sollten außerhalb von unseren eigenen Konferenzen. Ich war erschüttert, wie sehr wir dieselben Sprecher auf jeder Microsoft-Konferenz haben, die tolle Vorträge halten, die aber niemals woanders hingehen. Und das ist wirklich schade, weil wir haben sehr viel intelligente und tolle Messages zum Rausgeben, aber wir werden nie eingeladen bei denen, weil die von uns nicht wissen, weil wir zu busy sind, von der Microsoft zur nächsten Microsoft-Konferenz zu gehen. Wir brauchen Microsoft-affine Sprecher, so habe ich es ausgedrückt, auf Nicht-Microsoft-Konferenzen. Also bewerbt euch. Call for Papers sind immer offen. Ich tweete die auch oft raus, wenn eine neue Konferenz rauskommt, die fragt, okay, wir wollen einen Sprecher haben. Bitte bewerbt euch und schaut, was ihr machen könnt. Ihr kriegt Tickets, ihr kriegt Hotelzimmer, ihr könnt mal in ein anderes Land gehen. Ich muss meine Wohnung nicht putzen, weil ich nie zu Hause bin. Das ist teilweise sehr, sehr praktisch und es ist eine echt schöne Sache, als Sprecher zu werden. Ich bilde auch Sprecher aus, ich helfe auch Leuten, über die Bühnenangst hinauszukommen und so. Es ist gar nicht mal schwer, wenn man sich erst mal getraut hat. Viele Publikationen sehen immer Gastschreiber, SidePoint, Smashing Magazine, A List Apart. Viele von uns sind Editoren bei denen auch und arbeiten auch mit denen zusammen. Und fast jedes Online-Magazin hat nicht genug Inhalte. Die wollen Artikel haben. Also wenn ihr nicht unbedingt auf der Bühne stehen wollt, aber trotzdem über Sachen sprechen wollt, die interessant sind, könnt ihr auch Artikel schreiben. Und wir haben ein Programm, das Schreiber und Magazine miteinander vermittelt. Da gibt es ein paar Leute, Arbeitskollegen von mir, die auch im jeden Monat E-Mail rausschicken, hey, wir brauchen einen Artikel über Angular 2, hey, wir brauchen einen Artikel über das, wer ist der, und die meisten bezahlen auch gut dafür. Also nicht Microsoft, sondern die Publisher dann. Also bei manchen kriege ich $450 pro Artikel. Ist immer ganz gut, wenn ich am Ende des Monats kein Geld habe. Oft muss ich Nein sagen und das ist eine gute Möglichkeit, euch anzubieten. Also ich kriege derzeit 6-7 Angebote die Woche, wo ich doch bitte sprechen soll die nächsten paar Monate. Und jetzt kann ich nicht alles machen, weil wir noch nicht geklont haben. Das wird wahrscheinlich noch kommen. Und da wird es dann interessant zu sagen, hey, übrigens, ich muss nicht nach Österreich fliegen. Wir haben hier einen Kollegen von mir in der Community in Microsoft, der ist auch ganz toll. Ladet den doch ein oder ladet besser noch die doch ein oder das doch ein, was immer ihr gerne sein wollt. Macht mit bei Diskussionen auf Stack Overflow. Nicht nur auf den Mailinglisten von unseren eigenen rumhängen, sondern wirklich auch mal, wo Leute wirklich Vorurteile wiederholen und wirklich Fehler wiederholen und ihr wisst es besser und einfach nur mal sagen, hey, stimmt doch gar nicht. Hier ist ein Video, ich habe es dir gerade mal gezeigt. Eine GIF-Animation von irgendwas, was du schnell mal zeigst, wie es in Windows funktioniert, auf Stack Overflow hochzuladen, ist ganz toll, um so eine 500-Thread-E-Mail-Kette, die, wo sich Leute anmeckern, nicht erstellen zu lassen. Helft, falsche Twitter-Vorwürfe durch Links und Informationen zu entschärfen. Das geht ja in Windows nicht. Klar geht's in Windows, guck. Geht doch wunderbar. Du hast nur seit 8 Jahren nicht angeguckt. Fast jeden, mit dem ich spreche, der gegen Microsoft und gegen Windows ist, hat seit Windows 7 nichts mehr angeguckt. Und denkt, dass es immer noch so ist. Das ist echt furchtbar, weil für sie zu schwierig ist, meinen Rechner anzugucken oder so. Meldet Fehler und Probleme bei den Bugtrackern und Issues auf GitHub. Also bitte Fehler, wenn ihr einen findet im Edge, nicht stillbleiben. Sagt uns, dass das Ding kaputt ist. Wir wollen das immer wieder reparieren. Wir bezahlen Leute dafür. Deswegen sind wir hier. Das ist ganz interessant. Und schickt interessante Informationen und Blogposts in euren Kreisen umher. Wir können nicht jeden kriegen, wir haben nicht jede Meetups, wir können nicht überall sein, aber ihr könnt gerne Slide-Decks von mir wiederholen, ihr könnt gerne Codes von uns wiederholen, wir haben Screencasts, die ihr in euren eigenen Slides einbinden könnt ohne Probleme. Das ist alles Open Source und Creative Commons. Information ist super wichtig. Windows hat sich ziemlich verändert und mit der Bash Shell haben wir jetzt vieles, was Mac- und Unix-Nutzer haben wollen. Und es ist wichtig, damit als Microsoft-Möger auszukennen. Also das ist der Schritt, den wir jetzt gemacht haben. Also zu sagen, ich nehme nur PowerShell. Wir haben diese Sachen eingebaut, um neue Leute in unsere Community mit einzuladen. Da ist es auch wichtig, dass unsere Community sich teilweise ein bisschen mit den Sachen auskennt. Und es muss nicht sein, dass ihr Experten drin seid, aber wenn jemand sagt, so, ihr habt ja keine Unix-Shell, wir haben eine Unix-Shell, du kannst das machen, du kannst das machen, du kannst das machen. Diese 3 Sätze sind genug schon mal, um Leuten zu sagen, okay, dann schaue ich es mir mal an. Viele Entwickler interessieren sich für das Surface Book als Plattform. Jeder will es umsonst haben, das ist natürlich das zweite Problem. Aber das ist sehr. Wir haben wirklich ein gutes Ding damit gebaut und ich habe eins und ich bin auch sehr glücklich damit. Ich bin nur schneller auf dem Ding, deswegen habe ich meine Slides dort geschrieben. Aber das hat wirklich viele Leute jetzt auch schon gemacht. Ich will mir mal Windows anschauen. Gerade jetzt, da die neueste Mac-Version nicht einen fest neueren Prozessor bekommen hat und ich nicht sagen kann, wie viel RAM ich drin haben will, haben Leute angefangen, sich dieses Ding wieder genauer anzugucken. Und der Umstieg von OS X auf Windows kann sehr verwirrend sein. Das geht mir immer noch so. Gerade wenn du für Microsoft arbeitest, hast du diese ganzen 15 Login-Systeme, durch die du durchgehen musst, bevor du deine Maschine benutzen kannst. Am Anfang kommt so ein schwarzer Screen, geht auf, geht wieder zu. Was war denn das? Oh, das ist von IT. Nee, sowas will ich nicht haben. Da habe ich dann gleich mit IT gesprochen. Nee, das sieht nach einem Virus aus. Was macht ihr da? Warum poppt das Ding auf? Das kann doch nicht sein, dass sowas funktioniert. Und solches Feedback ist wichtig. Viele unserer Produkte sind außerhalb unserer Development Chain erreichbar. Also nicht immer anfangen und sagen, wir müssen damit aufhören, jedes Tutorial mit wir öffnen im Visual Studio anzufangen. Ist ja schön, ich liebe ja auch Visual Studio, aber wenn ich jetzt in Indien bin beispielsweise und ich sage, hey, wenn du das ausprobieren willst, lad doch erstmal 6 GB an IDE runter. Okay, ich komme nächsten Monat, wenn ich sie runtergeladen habe, weil die Verbindungen dort so langsam sind. Visual Studio Code oder sogar der Monaco Editor, der online ist, kann man online ausprobieren. Es gibt diese geniale Webseite tryazurewebapp.com, glaube ich. Habe ich auch ein Video dazu gemacht. Da kannst du wirklich dann mal sagen, okay, ich klicke dreimal drauf, mache einen Startknopf und dann macht er mir eine Azure-Instance mit Node.js und Express.js schon installiert und dem Online-Editor, dem Monaco-Editor in der Seite, dass ich in einem Browser-Tab kann ich editieren, im anderen Browser-Tab kann ich mit Node.js und Express.js spielen. Das mache ich viel in Workshops, wo ich keinen Zugriff auf der Hardware habe. Ich habe mit der Polizei in Singapur gearbeitet, wo ich so, kann ich bei euch mal schnell was installieren? Nö. Habt ihr einen Browser? Ja, okay. Dann können wir noch nur was mit Node machen. Ansonsten wäre ich da gestanden, okay, wir haben keinen Workshop. Aber diese Sachen online auszuprobieren ist sehr, sehr wichtig. Es bestehen natürlich viele Vorurteile gegenüber Microsoft. Dieses Embrace, Extend and Extinguish ist immer noch in Leuten in Köpfen drin. Da so, oh Gott, Open Source, die werden es machen, werden es dann abändern und dann werden sie es töten. Aber das machen wir nicht mehr, weil heutzutage Open Source einfach viel mehr offiziell ist. Viel mehr Leute verstehen, was Open Source ist. Viel mehr Leute wollen Open Source haben. Du kannst kein Open Source Projekt kaufen und dann töten. Was jetzt gekauft wird, sind halt so Machine Learning Startups und bevor ihre Software ehemals ins Internet kommt, sind sie gleich wieder in die Schublade. Aber das wird auch sich ändern. Ein Neustart für unsere Kunden ist unheimlich wichtig. Helft uns bitte, Internet Explorer zu töten. Zeigt den Leuten, dass Edge kompatibel ist, dass er auch schneller ist, dass er der bessere Browser ist, um neuere Sachen im Web anzugucken. Erklärt Endkunden die Vorteile von Cloud First, anstatt alles selbst installieren und warten zu wollen. Wir haben keine Chance, 20.000 Maschinen abzudaten. Aber wenn sie von vornherein cloudmäßig unterwegs sind, wäre es um einiges einfacher. Ist natürlich gerade immer so ein Problem. Oh, wir haben ja keine Cloud. In Deutschland haben wir eine zum Glück. Das ist ganz schön. Lest die Produktblogs, folgt auf Twitter. Schaut einfach nach, was passiert, anstatt zu warten, bis jemand wie ich euch das sagt. Wartet nicht, bis die nächste Konferenz kommt. Es passiert immer was Neues. Jede Woche ist was Tolles auf dem Microsoft-Blog right now. Ich weiß, das war 8 Jahre lang langweilig. Ich habe es auch nicht gelesen. Aber mittlerweile kommen immer neue tolle Sachen raus, jede Woche. Übersetzungen sind leider wichtig. Ich denke, Filme sind daran schuld. In Deutschland werden ja alle Filme noch übersetzt. Deswegen will auch jeder immer alles erst auf Deutsch haben, bevor wir es auf Englisch angucken. Viele Open-Source-Projekte haben weniger Nutzer und Teilnehmer, weil es nur englische Dokumentation gibt. Und das ist einfach schade. Und das ist einfach traurig. Und als Deutscher in Deutsch über diese Projekte zu schreiben, ist nicht nur überaus hilfreich, sondern kann auch lukrativ sein. So Leute wie Webentwicklermagazin oder S&S und so, die wollen immer Leute haben, die über amerikanische Produkte auf Deutsch schreiben. Das kann ganz wichtig sein, da was rauszubringen. Die meisten Leute in der Blogger-Szene in Deutschland sind eigentlich dadurch groß geworden, dass sie amerikanische Produkte beschrieben haben auf Deutsch und benutzt haben auch. Und das ist eigentlich witzig, dass das so funktioniert, aber es passiert immer noch. Also Helfprojekt mit Informationen in eurer Muttersprache. Und das ist klasse für Leute, die keine Programmierer sind, aber bei Open Source mitspielen wollen. Nehmt mal ein README und übersetzt es auch in Deutsch, kein Problem. Das ist eine echt eine schöne Sache für die Entwickler von dem Projekt und auch für dich, schon mal das Projekt anzugucken und rauszufinden, was das Produkt ist. Mut zur Eigeninitiative ist das Allerwichtigste, denke ich mal. Bei Open Source geht es darum, teilzunehmen, nicht auf Anweisungen zu warten. Wenn du was falsch machst, okay, ist falsch gemacht. Dein Pull-Request wird nicht angenommen. Wenn der Maintainer von dem Open-Source-Projekt nicht ein schlimmer Mensch ist, dann erklärt die Person dir auch, warum du das falsch gemacht hast und warum sie es nicht annehmen. Teilnahme bedeutet nicht nur, bestehende Projekte zu unterstützen und zu bewerben. Aber das ist immer das Ding, sondern schreibt auch am Projekt mit. Ich habe angefangen bei Visual Studio Code einfach ein paar Sachen zu schreiben, indem ich es kaputt gemacht habe, dann wieder repariert habe und dann reingeschickt habe. Und ich so, cool. Mein erstes war eine Extension über Autocomplete in HTML. Das war das erste Mal TypeScript für mich geschrieben auch. Und ich so, okay, cool, das war ganz einfach eigentlich. Teilnahme kann auch etwas sein, etwas Eigenes zu starten oder als Microsoft-Experte bei anderen auszuhelfen. Es ist viel schöner zu sehen, wenn jemand jetzt im Node-Core beispielsweise als Microsoft MVP drin ist und sagt so, hey, ging auf Windows nicht, ich habe es hier gefixt. Das ist viel interessanter, als zu sehen, der jemand sagt, oh, ich habe was Tolles für Microsoft gemacht. Wir müssen rausgehen aus unserem Dunstkreis und Leuten erklären, dass wir auch nicht diese verstaubten alten SharePoint-Nutzer sind, sondern wirklich auch Entwickler sind wie alle anderen. Also, stay on target. Sehr genial fand ich das gestern. Eine schöne Version, eine schöne Art und Weise, ein Open-Source-Projekt rauszubringen, ist ein JavaScript, ein OSS-Commit, ein First-Commit-Opportunities zu machen. So in dem Fall hat er gesagt, okay, mein README hat ein paar, ich bin gerade auf meinem Handy, mein README hat ein paar Tippfehler drin. Wenn es einer abändern will, bitte ändert es ab, dann seid ihr schon ein Committer bei dem Projekt drin. Und das ist cool, dann hast du deinen Namen damit drin, dann kannst du später auch Code schreiben und sonst was. Und vor allem, du hast keine Angst mehr vor dem Projekt, weil du schon daran teilgenommen hast. Kleine Sachen zu reparieren in OSS-Projekten ist immer kein Problem und Leute sind da auch ganz dankbar für. Ich habe einen längeren Artikel geschrieben, zusammen mit meiner Kollegin Rita, für SitePoint. Das war so ein Ding, das eben von uns gefragt wurde. Könnt ihr einen Artikel über Open Source und JavaScript schreiben? Und da habe ich geschrieben, 10, 20 Punkte, wie man ein Open Source JavaScript heutzutage rausbringt und auf was man aufpassen muss und was man darüber nachdenken muss. Also ohne das hier erklären zu müssen, könnt ihr das nachher durchlesen oder auf Englisch oder auf Deutsch übersetzen, wenn ihr wollt. Oder ich kann es auch mal Deutsch übersetzen, schauen wir mal. Oder Bing kann das auch übersetzen. Und dann kann man damit anfangen. Also es geht nicht darum, dass ihr erwartet, dass Microsoft jetzt mehr und mehr OS macht. Und wenn ihr keine Lust auf OS habt, fein, müsst ihr auch nicht. Ist nicht, dass Microsoft jetzt sagt, oh, ihr seid nicht toll, weil ihr bei OSS nicht mitmacht. Aber ich sehe es halt einfach als eine gute Investition für meine Zukunft als Entwickler auch. Weil wenn ich bei Microsoft weg bin und meine OSS-Kontributionen noch live sind, weil die können nicht töten, die können auch nicht mehr weggenommen werden, weil die Lizenzen bedeuten, man kann sie nicht kommerziell machen, nachdem sie schon mal nicht kommerziell waren. meine Arbeit besteht. Ich kann vom Laster überfahren werden und mein Code lebt weiter. Und das ist, warum es bei OSS eigentlich geht. Und das war alles, was ich hatte. Dankeschön. Haben wir Fragen? Wollt ihr alle nach Hause?
Ja. Warte eine Sekunde.
Dass die Aufnahme auch deine tolle Stimme hat.
Ich habe eine Frage zu einem Folienpunkt, dass TypeScript eine Übergangssprache ist.
Nee, es ist keine Übergangssprache. Das war so ein Flippen-Title von mir. Es ist eine Sprache für jemanden, der von einer höheren Sprache kommt und JavaScript nicht anfassen wollte, aber was in JavaScript schreiben will. Also es gibt dir die Funktionalität von anderen Sprachen, die in JavaScript noch nicht eingebaut ist, aber also, wenn ich Leuten TypeScript beibringen will, sage ich immer, das ist die nächste Version von JavaScript, die du jetzt schon benutzen kannst, ohne dass du abhängig davon bist, welcher Browser es unterstützt und welcher nicht. Also es ist keine Sprache, die weggehen wird so schnell, weil sie eben auch um einiges einfacher ist, größere Funktionalität in JavaScript zu schreiben, ohne sich auf Module oder sonst was verlassen zu müssen, die noch nicht vollkommen unterstützt sind.
Finde ich gut.
Ja, TypeScript ist klasse und das Team ist auch super lieb. Und ich war auch sehr begeistert davon, dass es wirklich auch eine saubere Sprache ist. Also es ist wirklich, TypeScript selbst ist auch funktionierendes JavaScript, während andere Sprachen, wie die in React verwendet werden, JSX und solche Sachen, dann eben nichts mit JavaScript mehr zu tun haben, bis auf einen Teil des Syntax. Und das finde ich immer sehr verwirrend, dass ich immer für jede Sprache einen neuen Syntax lernen muss. Da habe ich keine Lust drauf. Ich bin einmal durch den Perl-Syntax durchgegangen. Das war genug für den Rest von meinem Leben.
Danke.
Bitte. Er geht heim. Danke nochmal.